Wer die Bibel dabei hat, darf aufschlagen den ersten Timotheusbrief. Wenn wir uns in diesen Tagen mit den Timotheusbriefen beschäftigen, dann haben wir es mit dem immer aktuellen Wort Gottes zu tun. Vor vielen Jahren war das Thema einer Bibelbundtagung das Wort für die Zeit. Pfarrer Jochums sagt es einleitend: Das Wort für die Zeit ist immer Gottes Wort. Und so ist es auch. Wir wollen in diesen Tagen einige Texte aus den Timotheusbriefen miteinander lesen. Nun kann man Gottes Wort auf verschiedene Art und Weise lesen. Man kann es so lesen, wie man ein Geschichtsbuch liest, etwas schneller, aber doch gewinnbringend, weil man dann sehr viel in kürzerer Zeit lesen kann. Und so stapelt man gleichsam auf in seinem Innern und nimmt auf, was Gott dort vorgelegt hat. Man kann die Bibel aber auch langsam lesen. Und dann hat man oft mehr davon, weil man dann etwas besser sich vorstellen kann, was man liest. Man kann das besser bedenken. Man kann die Bibel noch langsamer lesen und hier und da stehen bleiben und sich Gedanken machen über das eben Gelesene. Wir werden diesen Tagen Texte aus den Timotheusbriefen sehr langsam lesen. Ich hoffe, dass man bereit ist zu arbeiten, denn es wird an diesen Texten gearbeitet werden. Manches in diesen Briefen liegt auf der Oberfläche und das ist leicht zu sammeln. Anderes liegt nicht an der Oberfläche. Danach muss man graben. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Hand an den Spaten legen und versuchen hervorzubringen, was der Apostel auf tieferer Ebene hineingelegt hat und seinem Timotheus, seinem Mitarbeiter, zugemutet hat. Manches ist schon eine Zumutung, aber er hat großes Vertrauen in seinen jungen Mitarbeiter. Wir haben eine vorzügliche Einleitung eben vernommen zu diesen Briefen und wir sind richtig eingestimmt, um zu erfahren, was nun der Apostel an einen solchen Timotheus geschrieben hat. Ich darf annehmen, dass die meisten von uns die Briefe schon einmal gelesen haben und oft einige wahrscheinlich schon oft. Nun, wenn man Briefe studiert, wenn man Gottes Wort studiert, beginnt man mit Einführendem. Das heißt, man sucht einen Weg, zum Buch hin. Und das wollen wir auch machen. Wir werden nicht gleich in den Text hineinsteigen, sondern ich will etwas weiter ausholen und ich hoffe, dass auch das gewinnbringend sein wird. Also, zuerst einige Bemerkungen zu den Briefen an Timotheus und Titus. Und das sind drei Briefe. Ihr Verfasser ist natürlich Paulus. Alle drei stammen von dem Apostel Paulus, obwohl Argumente dagegen gebracht worden sind. Aber sie schlagen immer wieder fehl und man muss immer wieder zurückkommen, falls man sich hier verirrt hatte, zur ursprünglichen Auffassung, dass es tatsächlich der Apostel Paulus war. Ich war kürzlich in Marburg, diente dort an der neuen Hochschule und der Rektor, Dr. Kaiser, erzählte mir ein bisschen aus seinem Erleben, als er promovierte. Sein Doktorvater war wohl ein sehr stiller Mann gewesen. Aber als er seine Dissertation gelesen hatte und dann zusammen mit ihm saß, wohl einiges besprach, sagt er mit einmal, warum nimmt man die Briefe nicht so, wie sie da stehen? Er war so beeindruckt von dem Verfahren von Herrn Kaiser, dass er das Wort Gottes einfach so nahm, wie es war. Er hat das in Englisch gesagt. Warum nimmt man sie nicht so, wie sie uns da begegnen? Das wollen wir tun. Und wenn wir das tun, dann müssen wir schon zugeben, dass es der Apostel Paulus ist, der hier schreibt. Etwas über den Wert dieser drei Briefe, denn sie sind höchst wertvolle Briefe. Ein Zitat aus Schlatters Einleitung. Die Briefe an Timotheus und Titus stehen mit der Arbeit des Paulus unzweifelhaft in einem engen Zusammenhang. Also er gibt das zu. Da die von ihm, das heißt von Paulus, ausgehende Gestalt der christlichen Lehre in ihnen, das heißt in diesen drei Briefen, mit großer Kraft und Klarheit ans Licht tritt. Weit über das hinaus, was uns später als Aneignung und Wiederholung des apostolischen Wortes in der Kirche begegnet. Man kann sie also nach Schlatter unmöglich in die spätere Zeit verlegen, wie das getan worden ist. Schlatter meint ferner, wir finden in diesen Briefen, was des Paulus, ich zitiere, höchste Gewissheit und letztes Ziel gewesen ist. Und eine aufmerksame Auslegung wird sichtbar machen, dass sich in ihnen die reiche Arbeit des Apostels in ihre letzte, reifste Frucht zusammenfasst. Nicht nur haben wir hier eine reife Frucht der geistigen Arbeit des Paulus überhaupt, wie Schlatter sagt, sondern sie enthalten im Besonderen wertvolle Lehre über das Thema neutestamentliche Gemeinde und Reich Gottes Arbeit. Das macht sie sehr praktisch. Sowohl also für das Gemeindeleben als für das persönliche geistliche Wohl haben wir es hier mit einem Schrifttum zu tun, auf das wir in keinem Fall verzichten möchten. Weiter etwas zur allgemeinen Bezeichnung dieser Briefe. Wie werden sie genannt? Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts ist es Brauch geworden, diesen drei persönlichen Schreiben den Namen Pastoralbriefe zu geben. Thiessen, ein Theologe, der sie ebenfalls als Pastoralbriefe bezeichnet, bemerkt jedoch, Titus sei nicht ganz pastoral, 2. Timotheus nur gelegentlich. Und das ist schon eine Menge zugegeben. Nicht von daher nur muss der Name als solcher als Fehlbezeichnung gelten, trotz des verbreiteten Gebrauches. Denn weder Paulus noch Timotheus noch Titus ist Pastor. Von daher können sie nicht Pastoralbriefe sein. Keiner der drei ist Gemeindeleiter bzw. Hirte einer Gemeinde am Ort und keiner Bischof. Da also weder der Verfasser noch die Empfänger der Briefe spezifische Hirtenfunktionen haben, sprich Pastoralfunktionen, können wir es auch nicht mit Hirtenbriefen zu tun haben. Dass Hirten- und Seelsorgeangelegenheiten angesprochen werden, das stimmt. Jedoch trifft das auch für jeden der Paulusbriefe zu und auch der anderen Briefe. In dem Sinne sind alle pastoral, wertvoll für die Gemeinde. Aber im speziellen Sinne ist das eine Fehlbezeichnung. Wollte man diesen drei Briefen unbedingt eine gemeinsame Bezeichnung geben, käme apostolisch bzw. missionarisch dem Inhalt näher. Sie geben uns nämlich einen guten Einblick in die Tätigkeiten und Beziehungen von Missionaren jener ersten Zeit. Sie sind eben missionarische Briefe. Briefe von einem Missionar an zwei Missionare, nicht an Pastoren. Alle drei Missionare, Paulus, Timotheus und Titus, alle drei Missionare dieser Schriften sind reisende Verkündiger der Christusbotschaft, nicht Stationierte. Im ersten Timotheusbrief soll Timotheus die Ankunft des Paulus erwarten. Er ist also unterwegs. Im zweiten Brief erwartet Paulus die Ankunft des Timotheus. Timotheus ist also unterwegs. Im Titusbrief bewegen sich beide, der schreibende Missionar und der Empfangende, auf einen gemeinsamen Treffpunkt zu. Keiner der drei ist wirklich stationiert, um einen geografischen Raum als Hirte zu betreuen. Etwas zur Abfassungszeit dieser Briefe. Nicht lange vor dem ersten Brief an Timotheus, an den wir uns auch zuerst wenden wollen, ist Paulus in Ephesus gewesen. Nicht lange bevor er an Titus schreibt, ist er auf Kreta gewesen. Zur Zeit des zweiten Briefes an Timotheus ist der Apostel ein Gefangener in Rom. Einige Zeit davor war er in Troas gewesen und auf Milet, möglicherweise auch in Korinth. Es ist also geradezu unmöglich, solche Bewegungen in den Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte zu flechten. Hinzu kommen eigene Aussagen des Apostels. Im Philipperbrief, den Paulus aus seiner Haft in Rom schrieb, lesen wir in Kapitel 1, den Versen 25 und 26. Und da ich von diesem überzeugt bin, weiß ich, dass ich bleiben werde und zugleich bei euch allen bleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Freude des Glaubens, damit euer Rühmen an mir in Christus Jesus reich sei durch mein Wiederkommen zu euch. Interessante Worte. Da wir dieser Voraussicht des Propheten Paulus vertrauen dürfen, er war kein falscher Prophet, und das sind Prophezeiungen. Da wir also solcher Voraussicht dieses Propheten Paulus vertrauen dürfen, gilt dieser Text als eine Auskunft, dass Paulus aus dieser Haft, in der er sich befand, entlassen wurde und wieder nach Philippi kam. Dagegen vernehmen wir aus dem zweiten Timotheusbrief Folgendes. In 1 Vers 8. Schäme dich also des Zeugnisses unseres Herrn nicht, auch nicht meiner, der ich sein Gebundener oder Gefangener bin, sondern erleide mit das Üble für die gute Botschaft gemäß der Kraft Gottes. Und im letzten Kapitel, Kapitel 4, im 6. Vers schreibt er, denn ich werde schon als Trankopfer ausgegossen. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Paulus ist also wieder in Haft. Er wartet aber dieses Mal nicht, entlassen zu werden. Im Gegensatz zu der Haft, in der er sich befand, als er an Philippi schrieb. Unsere drei Briefe werden also am besten in eine Zeit nach der ersten Gefangenschaft in Rom, wo Lukas den Paulus Ende der Apostelgeschichte lässt, gelegt. Zeitlich dürfte der Titusbrief zwischen den beiden an Timotheus liegen. Die Reihenfolge also, der Philipperbrief zusammen mit dem Epheserbrief und dem Kolosserbrief und dem Philemonbrief aus der ersten Haft in Rom, Dann käme der erste Timotheusbrief, der Titusbrief und letztens der zweite Timotheusbrief. Etwas zum allgemeinen Inhalt dieser drei Briefe, Missionarsbriefe, apostolischen Briefe. Die drei werden besser verstanden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass hier einer schreibt, der wegen des Zeugnisses Jesu Christi bereits in römischer Haft gewesen ist und jede Zeit mit einem jähen Ende rechnen muss. Wir haben es also mit einem Mann zu tun, der bereits vor dem Tode gestanden ist, wieder in die Frist oder eine Frist bekommen hat und immer noch bereit sein muss, jede Zeit sein Leben für den Herrn zu lassen. Er lebt also im Lichte der Ewigkeit. Dementsprechend wird eine innere Beziehung zum Herrn mehr betont als irgendetwas Äußeres oder Strukturelles, was Gemeinde und Reich Gottes Arbeit betrifft. Hohe Erwartungen werden gestellt in diesen Briefen. Seien wir also gefasst. Es kommt einiges ziemlich massiv auf uns zu an Forderungen. Hohe Erwartungen werden gestellt, sowohl an alle Christen als an ihre Leitenden im Besonderen. Jedoch keine Erwartungen, die nicht einer, der aus dem Evangelium lebt, erfüllen könnte. Nicht solche. Nun etwas Spezielles zum Empfänger des ersten Timotheusbriefes. Timotheus ist Halbjude. In der Apostelgeschichte 16 lesen wir im ersten Vers in der Mitte: Ein Jünger war dort mit Namen Timotheus, Sohn einer gewissen jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der Vater ist Heide. Wahrscheinlich stammt er aus Lystra, denn im selben Text, 16, 1 und 2, lesen wir, er kam nach Derbe und Lystra, und siehe, ein Jünger war dort, wohl am letztgenannten Ort, sprich Lystra, ein Jünger war dort mit Namen Timotheus, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Sie kamen nach Derbe und Lystra. Timotheus wird angetroffen. Dieser hat ein Zeugnis vor den Brüdern in Lystra und Ikonium. Drei Orte werden also genannt. Zwei Tatsachen werden berichtet. Paulus besucht zwei Ortschaften. Und die zweite Tatsache, Timotheus hat ein gutes Zeugnis an zwei Orten. Lystra ist der eine gemeinsame der zwei Ereignisse. Also müssen wir wohl schlussfolgern, dass Timotheus aus dem Ort Lystra kommt. Wie gesagt, der Vater war Grieche und Heide. Die Mutter heißt Eunike, ist eine Jüdin und auch eine Christin, schreibt Lukas. Die Eltern der Mutter, das heißt der Eunike, sind ebenfalls Juden. Die Frau, also die Mutter der Mutter von Timotheus, heißt Lois und sie ist ebenfalls eine Christin. Von Kindheit an ist Timotheus in der Schrift unterwiesen, von Mutter und Großmutter. Möglicherweise hat Timotheus sich durch Paulus auf dessen ersten Evangelisationsreise bekehrt. Er wird beschnitten während der zweiten Evangelisationsreise des Paulus, nach Apostelgeschichte 16, Vers 1. Er wurde sodann sein Mitarbeiter nach einer Handauflegung. Timotheus erhielt eine besondere Gnadengabe, als Paulus ihm einmal die Hände auflegte. Über ihn war in Bezug auf seine Lebensaufgabe prophezeit worden, nach 1. Timotheus 1. Wann, wie oft und von wem ist unbekannt. Wir dürfen annehmen, dass Paulus dabei war und zur Hauptsache dafür verantwortlich ist. Paulus hat Timotheus bereits aus der hinter ihm liegenden Gefangenschaft in Rom das beste Zeugnis ausgestellt. Wir hörten dieses Zeugnis bereits in der Einleitung, in Philipper 2. Es ist auch Timotheus, den der Apostel im zweiten Brief an ihn, wenn er um seinen baldigen Tod weiß, nach Rom an seine Seite ruft. Also Timotheus spielt eine ganz besondere Rolle im Leben des Paulus. Zum Inhalt unseres Schreibens des ersten Timotheusbriefes. Was ist die Absicht des Paulus in diesem Schreiben? Seine Absicht ist es, wie auch im Kolosserbrief, die Reinheit der Christusbotschaft zu bewahren. Das ist immer wieder ein Anliegen des Apostels. An die Philipper schreibt er, er möchte, dass sie unvermischt blieben. Sowohl die Botschaft als die Gemeinde darf nicht vermischt werden mit ungöttlichem, heidnischem Gedankengut. Paulus ist sehr bemüht, die Schrift genau und rein zu halten. Und das sollten wir von ihm lernen. Eine zweite Absicht, die Anhänger der Christusbotschaft will Paulus befestigen. Im Besonderen will er seinen Mitarbeiter sowie die Verantwortlichen im Raum Ephesus festigen. Er hat also drei Menschen auf drei Ebenen im Auge. Den Timotheus, seinen Mitarbeiter, der sein Werk dort fortsetzt. Die Leitenden der Gemeinden in und um Ephesus und die Christen in diesen Gemeinden. Wir haben also eine Menge Informationen in diesem Brief und jeder von uns kann etwas mitnehmen. Nun eine Aufgliederung oder ein Aufgliederungsversuch. Zuerst eine grobe Aufgliederung. Der Brief beginnt, wie es üblich ist im Neuen Testament, mit einem Briefeingang in Form eines Grußes. Nicht alle Briefe beginnen so, aber wohl die meisten. Das ist ein kurzer Teil des Briefes. Dann kommt der große Leib des Briefes mit seinem Thema, in diesem Fall die Christusbotschaft in der Verkündigung und im Leben der Gemeinde. Und ganz am Schluss haben wir zwei Schlussworte angehängt. Ernste Schlussworte sind es. Eine etwas detailliertere Gliederung nach Kapiteln. 1. Timotheus hat 6 Kapitel. Und die Aufteilung geschieht in diesem Fall genau nach den Kapiteln. Das heißt, im Anfang von Kapitel 1 haben wir natürlich das Grußwort, aber danach bis zum Ende des Kapitels spricht der Apostel von einem Auftrag am Evangelium. Es geht um einen Auftrag am Evangelium. In Kapitel 2 behandelt er ein Wort für alle Glaubenden, ein allgemeines Wort für alle Glaubensgruppen oder Gruppen von Glaubenden. In Kapitel 3 haben wir Worte für die Verantwortlichen in Ephesus. In Kapitel 4 spricht Paulus vom rechten Dienst der Verkündigung. In Kapitel 5 gibt er Anweisungen, er kommt zum praktischen Teil, gibt er Anweisungen für verschiedene Gruppen von Christen. Und im letzten Kapitel bis zu Vers 19 haben wir Anweisungen, die den irdischen Lebensunterhalt betreffen. Könnte es praktischer werden? Also eine große Spannbreite an Informationen. Der Kern des Briefes dürfte in Kapitel 3 sein. Wir dürften ihn dort in Versen 14 und 16 haben. Kapitel 3, Vers 14. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist also der Sinn des Briefes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Da bekommt die Gemeinde ihre Aufgabe. Und jetzt die Botschaft. Und groß ist, das ist übereinstimmendes Bekenntnis, das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Doppelpunkt. Gott wurde geoffenbart oder sichtbar gemacht im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, als er auferstand, gesehen von Boten, eventuell meint er hier Engel, verkündet in den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Eine kurze Übersicht über die Botschaft des Evangeliums. Das dürfte also der Kern dieses ersten Briefes an Timotheus sein. Und nun kommen wir zur Textbesprechung. Aber bevor wir Vers für Vers lesen, noch einmal eine zweite Einleitung in diesen Teil. Denn einiges gilt es zu klären. Die Formulierung in diesem ersten Kapitel ist nicht ganz einfach. Und ich will mir Zeit nehmen, einiges zu besprechen. Bevor wir zu einer gegliederten Besprechung kommen, gilt es, einige grundsätzliche Fragen zum Inhalt des Textes zu klären. Dazu lesen wir zunächst die vier ersten Verse des Briefes. Paulus, Apostel Jesu Christi nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung. Timotheus, echtem Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben, damit du einige anweisen möchtest, nicht anderes zu lehren, noch sich Legenden und unendlichen Geschlechtsregistern zu widmen, was mehr zu Infragestellungen beiträgt, als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Die Frage: Warum ist Timotheus in Ephesus? Zu welchem Zweck hält er sich dort auf? Mit dieser Frage hängt der Sinn des Briefes zusammen. Besonders das Anliegen von Kapitel 1. Um aber diese Frage nach dem Warum des Timotheus in Ephesus zu beantworten, ist wiederum einiges anderes zu klären. Deshalb eine zweite Frage. Ganz praktisch beginnt Vers 3 mit einem neuen Satz. Warum diese Frage? In unseren üblichen Übersetzungen ist es der Fall, dass er als neuer Satz beginnt. Stimmt das? Ist es bei jemandem eine Ausnahme? Wenn Sie meine Übersetzung vor sich haben, dann haben Sie eine Ausnahme, aber sonst wohl nicht. In unseren üblichen Übersetzungen ist es also der Fall, womit dann aber ein unvollständiger Satz entsteht. Grammatisch gesehen sollte Vers 3 eigentlich die Fortsetzung von Vers 2 sein. Daher auch die Frage, wie soll das sein? Um sie zu beantworten, halten wir einiges fest. Erstens, sind die Verse 3 und 4 die Fortsetzung von Vers 2? Dann haben wir ein verlängertes Grußwort. Das ist für einige ein Nachteil in ihrer Auffassung. Nicht nur ein längeres Grußwort, sondern es klingt für sie vielleicht etwas umständlich, merkwürdig. Nun, das ist zugegeben. Allerdings ist das bei Paulus keineswegs unbekannt, dass er längere Grußworte gebrauchen kann oder dass er umständlich sein kann oder ein bisschen kompliziert. Das ist also nicht neu für Paulus. Andere Beispiele für eines längeren Vorworts hätten wir in Römer Kapitel 1, dort sind es 7 Verse. In Galater 1 sind es 5 Verse, in Titus 1 sind es 4 Verse. Das sind also schon auch längere Grußworte. Es wäre also nichts Neues, wenn auch in dem ersten Timotheusbrief das Grußwort etwas länger wäre, als wir zunächst annehmen möchten. Etwa ein zweiter Hinweis. Ob Paulus kurz oder lang grüßt, er tut es bewusst. Das sollten wir bedenken. Wir sollten Grußworte nicht zu schnell überlesen oder zu leicht hinnehmen. Die Grüße des Paulus beginnen nicht erst, die Briefe des Paulus beginnen nicht erst nach dem Grußwort. Vom ersten Wort an, mit seinem Namen oder wie immer er anfängt, soll alles mit allem Ernst zur Kenntnis genommen werden. Ein drittes. Man sollte in einer seriösen Schrift überhaupt nicht auf einen unvollständigen Satz schließen, ehe man dazu wirklich genötigt ist. Das ist eine Regel beim Studieren von Literatur, besonders alter Literatur, wo die Sätze nicht notwendigerweise auf der Oberfläche gekennzeichnet sind. Wir haben einige solche Probleme in der Heiligen Schrift. Und Herausgeber von Bibeltexten bilden manchmal zu schnell unvollständige Sätze. Es ist nicht immer nötig. Meines Erachtens ist es in diesem Fall nicht nötig. In unserem Fall ist es durchaus möglich, Vers 2 in Vers 3 fortsetzen zu lassen. Wir lesen noch einmal. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, sei dir zuteil, so wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben. So gewinnt der Gruß des Paulus praktische Bedeutung für den jungen und zögernden Timotheus, der seinen erfahrenen Chef in der großen Stadt Ephesus zu vertreten hat. Wir wissen auch, dass Jesus nach seiner Auferstehung zweimal grüßt, damit offenbar die Jünger den Gruß ernst nehmen sollen. Wir können uns den Gruß gut vorstellen. Shalom. In unserem Bibel lesen wir Friede sei mit euch. Nun, wenn er Friede grüßt, das war üblich, das nehmen sie einfach hin als einen Gruß. Ja. Grüße nimmt man nicht ernst. Nicht immer. Aber Jesus grüßt ganz neu. Und er grüßt zum zweiten Mal und zeigt ihnen seine Hände. Ihr wisst, wo ich gewesen bin. Ihr wart dabei. Shalom vom Kreuz. Das heißt, hört, was ich sage. Paulus schreibt später an die ephesischen Christen in Kapitel 2. Er kam wieder. Nachdem er am Kreuz gewesen war, im Grabe gewesen war, er stand auf und kam wieder und verkündete Friede. Ja, Friede. Grüße wollen ernst genommen werden, wenn sie in der Schrift vorkommen. Wenn wir das hier tun und uns grammatisch richtig verhalten, dann bekommt dieser Gruß an Timotheus ganz besondere, spezielle Bedeutung für diesen jungen Mitarbeiter des Apostels. Eine dritte Frage. Wie hat man die Aufgabe des Timotheus von Vers 3 her zu bezeichnen? Genauer, wie haben wir in den Versen 3, 5 und 18 zu übersetzen? Denn in diesen kommt der entscheidende Begriff vor, der seinen Auftrag betrifft. Vers 3 beginnt wie folgt. Wir werden jetzt auf dieses Wort stoßen. So wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben, damit du einige, und jetzt kommt das Wort. Welches soll es sein? Das ist die Frage. Wie hat man hier zu übersetzen? Wie soll das nächste Wort lauten? Hierzu einige Beobachtungen. Erstens, es handelt sich dabei nicht um ein Gebot oder ein Gesetz, auch wenn namhafte Übersetzer so es wiedergeben. Aber das Wort für Gebot oder Gesetz befindet sich nicht hier im Grundtext. Nun gebe ich zu, dass man gewisse Wörter verschieden übersetzen kann und dass Begriffe einander überlappen. Das stimmt. Doch hier ist es wichtig, und das will ich gleich zeigen, im Blick auf den ganzen ersten Timotheusbrief, ist es wichtig, etwas getreu, etwas genauer zu übersetzen. Erstens, damit wir nicht verwechseln, auf Begriffe verwechseln. Zweitens, damit wir einen Blick bekommen für das, was Paulus eigentlich dem Timotheus sagen will. Für die Begriffe Gebot bzw. Gesetz verwendet der Grundtext andere Ausdrücke. Das Wort für Gebot ist ein anderes, das Wort für Gesetz ist ein anderes, Nomos. Hier, in diesem Fall, haben wir das Wort, das am besten mit Anweisung wiedergegeben wird oder eventuell mit Auftrag. Das ist der Sinn wohl dieses Wortes. Das wären bessere Übersetzungsmöglichkeiten. Ebenfalls so in Vers 5 und in Vers 18, wo dieselbe Vokabel uns begegnet. Einmal in der Tätigkeitsform, das andere Mal als Substantiv, aber es ist derselbe Gedanke. Also so viel zum Wort selbst. Zweitens, wir beachten, dass in Vers 4 der Satz von Vers 3 fortgesetzt wird. Wir lesen sorgfältig und es gilt, wenn wir lesen, Sätze zu beachten. Das ist eine wesentliche Hilfe im Verständnis des Textes. Wo beginnt ein Satz? Wo hört er auf? Wie ist er aufgebaut? Wir sind abhängig von Wörtern und Satzbau für das Verständnis biblischen Textes. Wir sind darauf angewiesen. Deshalb wollen wir diese zwei Arten von Schrift verstehen. Das einzelne Wort und die zusammengesetzten Wörter in Form von Satzteilen bzw. ganzen Sätzen. Und wir beachten hier, dass Vers 4 nicht mit einem neuen als neuer Satz beginnt, sondern die Fortsetzung des Satzes von Vers 3 ist, der wiederum natürlich Fortsetzung von Vers 2 ist. Eine dritte Bemerkung. Vers 5 ist nun Ergänzung zu Vers 4, auch wenn es ein neuer Satz ist. Der Gedanke von Vers 5 ergänzt den Gedanken von Vers 4, das Ende also dieses längeren Satzes. Aber die Verse 5 bis 7, ich sprach von Vers 5, aber die ganzen Verse 5 bis 7 sind ein Satz. Sie hängen zusammen. 6 und 7 hängen mit 5 zusammen. Verse 5 bis 7 sind ein Satz, sodass der ganze Text bis Vers 7 zu den Versen 3 und 4 gehört. Vers 8 wiederum ergänzt Vers 7. Und da die Verse 8 bis 11 ein durchgehender Satz sind, ergänzt der ganze Text bis Vers 11 die Verse 5 bis 7, die ja wiederum die Verse 3 und 4 ergänzen. Bekommen Sie das Bild? Der Gedanke ist fließend, hört nirgends auf. Der Gedanke geht weiter und weiter und weiter. Ein Organ, eine organische Einheit. Alles dieses, diese Tatsachen, diese Zusammenhänge, alles dieses erhöht die Bedeutung und das Gewicht von Vers 3. Denn alles, was auf 3 folgt, ist Ergänzung zu Vers 3. Vers 18, wo wir dasselbe Wort wieder haben, die Anweisung, die Paulus dem Timotheus anvertraut, Vers 18 nimmt wieder Bezug auf die Anweisung von Vers 3 und von Vers 5. Er sagt dort in Vers 18, diese Anweisung, von der er bereits gesprochen hat, vertraue ich dir an, Kind Timotheus. Weiter. Da also die Verse 3, die Verse, da also zu Vers 3 die Verse 4 bis 11 gehören, so wie das, was das der Apostel ab Vers 18 sagt, fragt sich, wir haben eine Lücke übrig gelassen. Da die Verse 4 bis 11 Vers 3, zu Vers 3 gehören, die Verse ab Vers 18, die letzten drei Verse, ebenfalls zu diesem Text gehören, fragt sich, welche Bedeutung denn die Verse zwischen 11 und 18 haben. Sie sind das Zeugnis dessen, der als Sendbote Gottes beauftragt wurde und nun in den Versen 3 bis 11 und ab Vers 18 einen Mitboten anweist, an diesem Auftrag, den er von Gott bekommen hat, mitzuarbeiten. Und so hat Kapitel 1 einen organischen Zusammenhang. Einige Hinweise in Verbindung mit der Anweisung von Kapitel 1. Das heißt, im Rest des Buches geht dieser Gedanke weiter. Das heißt, im ganzen Kapitel 1 geht es um einen Auftrag. Eine Anweisung an Timotheus, die er wiederum weitergeben soll. Gott hat Paulus einen Auftrag gegeben, ab Vers 18. Ab Vers 12. Paulus gibt diese Anweisung weiter, diesen Auftrag als Anweisung weiter an Timotheus. Timotheus soll diesen Auftrag weitergeben an die Ältesten, an die Lehrenden in Ephesus. Und so soll das Wort Gottes weitergehen. Dies ist die Art und Weise, wie Reich Gottes gebaut wird. Die Botschaft wird weitergegeben, Schritt für Schritt, an Verantwortliche, die dann es weitergeben, andere, die es übernehmen. Wie geht es also weiter im Buch? Einige Hinweise in Verbindung mit der Anweisung von Kapitel 1. Verse 5 und 6 in Kapitel 1 sprechen von Zielen, die für die Anweisung bestimmend sind. Vers 5 heißt es, aber das Ziel der Anweisung, das heißt des Auftrages, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Am Anfang von Vers 6 lesen wir, von welchen Dingen etliche, da sie sie verfehlten oder das Ziel verfehlten, weggewendet wurden. Wieder ist von einem Ziel die Rede. Es sind weitere Stellen, die auf die Anweisung des Paulus an Timotheus hinweisen. Kapitel 2, Vers 1. Vor allem lege ich dir nahe. Also er beauftragt also Timotheus. Vers 8, Anfang. Ich will also. Timotheus soll also andere anweisen. Autorität spricht zu Autorität, Paulus zu Timotheus. Vers 9,
ebenso auch. Da geht's weiter. Kapitel 3, Vers 1. Treu ist das Wort. Wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, jetzt geht es um die Wahl oder um die, das Auswählen von Ältesten in Ephesus. Vers 14. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen. Mit anderen Worten, in der Abwesenheit von Paulus soll Timotheus sich Paulus entsprechend verhalten. Das tun, was Paulus tun würde, als Beauftragter. Kapitel 4, Vers 1. Aber der Geist sagt ausdrücklich, dass in Zeiten, die folgen, etliche vom Glauben Abstand nehmen werden. Und in den Versen 6 und 7. Legst du dieses den Brüdern als Grundlage vor, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein, genährt und auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Aber der profanen und Altweiber Legende entschlage dich. Es geht also um diesen Auftrag des Paulus an Timotheus. Vers 9. Treu ist das Wort und alle Annahme wert. Bleibe bei diesem Wort, gib es weiter, beauftrage und so weiter. Vers 11. Solches weise an und lehre. Es geht also um eine Anweisung, um einen Auftrag, nicht um ein spezielles Gebot oder Gesetz. Vers 15. Diesen Anliegen widme deine Aufmerksamkeit. Es geht also um die ganze Tätigkeit des Timotheus. Wir merken also, dass in Kapitel 1 im Besonderen und dann auch immer wieder in den nachfolgenden Kapiteln es um eine Anweisung geht oder um einen Auftrag am Evangelium im Leben des Timotheus, im Dienst des Timotheus. Unsere Zeit ist abgelaufen, ja? Es ist nämlich so, ich bin jetzt gerade mit der Einladung fertig. Und morgen früh könnten wir dann zu dem Text kommen, in den Versen 1 und 2, und das wäre ein guter Text für den Gottesdienst, denke ich. Dann könnten wir gerade lernen, was es heißt zu grüßen. Was das bedeutet, wenn in der Schrift gegrüßt wird. Mir fallen diese Grüße auf. Überhaupt das Grüßen, das kann ich noch hinzufügen. Wissen Sie, was Grüßen heißt, das griechische Wort? Es heißt umarmen aus der Entfernung. Das mit Worten tun, was man ohne Worte mit den Händen und Armen getan hätte, wäre man zugegen. Ist das nicht schön? Da bekommen Grüße wirklich Bedeutung. Sie sprechen von einer Beziehung. Nicht nur, ich habe Notiz genommen, oder wie in Nordamerika, hi, und dann geht es wieder weiter. Ja. Nein. Ja. Und wenn Gott grüßt, das ist noch schöner.